Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen auf am 12. Juni, dem Donnerstag. Und Kilian, du erwischst mich auf kalten Fuße. Ich bin noch nicht richtig warm, beziehungsweise ich muss meinen ersten Kaffee noch trinken. Den hatte ich noch nicht.
Und
das heißt, nachdem ich den dann gleich habe im Intro und wir in unseren News-Part übergehen, genau, dann bin ich da. Dann bin ich voll da.
Wie geht's dir? Ist okay, ich freue mich drauf.
Du bist kurz vorm Urlaub.
Ja, da freue ich mich richtig drauf, tatsächlich.
Ja.
Ich bin kurz im Urlaub. Es ist wie immer so kurz im Urlaub. Das Stresslevel steigt nochmal, aber wenn die Folge draußen ist, werde ich hoffentlich schon mit einem Aperölchen am Wasser chillen, am Meer chillen.
Mega. Es geht nach Italien, das darf man erzählen.
Ja, es geht nach Italien und es wird gecampt und ich freue mich richtig drauf. Wir fahren mit dem Van runter und ich habe einfach richtig, richtig Lust auf Entspannung, viel Lesen, wenig Digitales, aber außer das Lesen, weil ich über einen E-Reader lese.
Welches Buch nimmst du mit? Oder welches digitale Buch? E-Book?
Digitales Buch weiß ich noch nicht. Ich habe zwei physische Bücher dabei, nämlich bei uns im Haus liegen immer so Sachen, die man verschenkt, raus. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Hamburg auch voll oft der Fall ist. Bei uns immer mehr zur Zeit, habe ich das Gefühl. Und da waren die beiden ersten Game of Thrones Bücher draußen. Also die lagen da rum und die nehme ich beide mit. Und digital wollte ich mich morgen noch bei uns in die Bücherei einklinken. Mal schauen, was da gerade so verfügbar ist. Und mal so 5, 6, 7 Bücher runterladen. Wahrscheinlich schaffe ich eh nicht viele, aber schauen wir mal, wie viele dann.
5, 6, 7 Bücher für 2 Wochen.
Also, es ist sehr ambitioniert, aber man kann schon sehr gut lesen so im Urlaub, finde ich. Ich lese da schon exorbitant viel mehr als im normalen Alltag.
Und liest du dann eher so Romane oder wenn du dir jetzt noch ein paar E-Books runterlädst, sind das dann auch Sachbücher?
Ein, zwei Sachbücher lade ich immer mit runter, aber eigentlich dann eher Thriller. Also ich lieb so richtige Krimi-Thriller und so spannende Geschichten. Da würde ich, glaube ich, habe ich Bock, mich drauf einzufuchsen. Dann wahrscheinlich was in die Richtung. Aber es ist, wie gesagt, auch ein bisschen davon abhängig, was gerade verfügbar ist. Jetzt beginnt die Urlaubssaison oder ist gerade auch Pfingstferien hier. Ich bin bei uns in der Bücherei eben und da ist echt ein cooles Angebot. Die haben echt immer wieder richtig coole Sachen. Man muss aber auch ein bisschen Glück haben und ein bisschen schnell sein manchmal, weil manche Bücher halt rauskommen, dann sind die direkt wieder vergriffen.
Ja, voll gut.
Und ich finde es, also hast du einen E-Reader?
Nee, habe ich nicht. Ich lese tatsächlich, wenn ich Bücher lese, lese ich sie haptisch, weil ich sie auch so gerne in der Wohnung habe, weißt du?
Verstehe ich, ja. Und bei Büchern, die ich richtig, richtig gerne mag, habe ich das, also will ich das auch, dass ich die sehen kann. Ich sammle ja auch zum Beispiel Schallplatten. Ich liebe das, dass man sehen kann. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und wir einen Van packen, ist einfach der Platz begrenzt. Das heißt, ich bin schon dankbar, dass alles in einem Format zu haben. Mhm. Was ich aber witzig finde, du wirst es wissen wahrscheinlich, aber ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, dass man inzwischen bei fast jeder Bücherei eben auch für seinen E-Reader Bücher ausleihen kann. Und die sind trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir Harry Potter, es gibt 5 Harry Potter Lizenzen, dann gibt es das natürlich auch nur 5-mal, obwohl es ja digital überall verfügbar ist. Mhm. Aber als ich einen bekommen habe, war das in meinem Kopf so schwer vorstellbar, dass nur 5 Personen das Buch lesen können. Weil ich mir denke, es ist ja eigentlich unbegrenzt erweiterbar oder duplizierbar. Aber ist es eben nicht. Jeder kriegt nur eins dieser Bücher dann auch tatsächlich.
Genau, aber sonst würden die Autoren und Autorinnen da ja einen sehr schlechten Deal mitmachen und die Verlage.
Voll. Ganz genau. Und genau, dann würde sich gar nichts mehr verkaufen. Ja. Aber ja, dementsprechend sind solche Bücher relativ, relativ beliebt. Ja.
Schön. Das heißt, du startest jetzt in den Urlaub. Ich starte morgen nach Berlin und Samstag, also wir nehmen diese Folge am Donnerstag auf. Wenn ihr diese Folge hört, war ich schon in Berlin und mache wahrscheinlich das Krasseste überhaupt. Einige Eltern werden den Kopf schütteln. Und zwar fahren wir dafür einen Job hin, der um 9 Uhr beginnt, beziehungsweise ich werde so 8:45 verkabelt. Das heißt, wir hatten als Family die Option, schlafen wir mit der Kleinen zum ersten Mal in einem Hotel in Berlin und gehen damit das Risiko ein, dass sie keine gute Nacht hat, weil neue Schlafumgebung oder so. Ne? Oder
ich stehe morgen um 5 Uhr auf, oder wie?
Ja, genau. Oder nehmen wir um 5.30 Uhr die Bahn und fahren dann nach Berlin. Ja, und tatsächlich haben wir uns für Zweiteres entschieden. Wir nehmen morgen um 5.30 Uhr die Bahn und ich bin super gespannt, wie das Baby das mitmachen wird. In meiner Vorstellung können wir das Kind einfach so im Halbschlaf zum Bahnhof transportieren und es wird ganz gar nicht wach und schläft einfach in der Bahn weiter. Mal gucken, ob es so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mega gespannt. Auf jeden Fall ist das unsere erste kleine Reise von Berlin, Hamburg. Also das ist ja nicht so eine krasse Strecke. So noch nicht mal zwei Stunden.
Zwei Stunden, okay.
Ja, und
du hast eine Keynote oder was?
Ich halte eine Keynote bei der IHK Berlin. Die veranstalten das Macht2-Event. Das ist ein Event für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsklasse 9, das sich mit Zukunftsskills, Future Skills auseinandersetzt und in Kooperation mit ganz vielen tollen Unternehmen stattfindet, die eben darauf angewiesen sind, dass da junge Menschen ja Bock haben, bei ihnen zu arbeiten und die auch Bock haben, an neuen futuristischen Dingen zu arbeiten, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Mhm. Es gibt ja so spannende Studien dazu, dass irgendwie ein Großteil der Grundschülerinnen in der Zukunft in Jobs arbeiten wird, die wir heute noch gar nicht kennen. Ne? Mhm. Und diese Jobs müssen ja jetzt so langsam entstehen und diese Jobs werden da vorgestellt. Und genau, da sind ein paar Schülerinnen und Schüler dabei, die sich dann eben mit den Unternehmen austauschen können und ich halte da die Opening Keynote und habe da Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil da auf jeden Fall nur sehr ambitionierte Schülerinnen und Schüler da sind, würde ich mal behaupten. Normalerweise bin ich ja viel in Jugendwerkstätten, Gesamtschulen und vielleicht ja mit Schülerinnen und Schülern unterwegs, die so ein bisschen mehr Guidance brauchen, also die ein bisschen an die Hand genommen werden müssen. Und das Besondere bei diesem Event ist, dass man sich bewusst dazu entschieden hat, dass die Jugendlichen nicht im Klassenverbund dort antanzen, sondern dass die sich einzeln für dieses Event anmelden müssen und dann bei der Schule um eine Freistellung bitten müssen. Das heißt, da steckt schon ein enormer Aufwand dahinter. Man muss wirklich intrinsisch motiviert sein als junger Mensch, um dort überhaupt aufzutauchen. Und deswegen glaube ich, wenn da die jungen Leute sind, dann sind das Leute, die richtig Bock haben und die auch eine klare Vision haben, dass sie zum Beispiel wissen, ich möchte später irgendwas mit Luft- und Raumfahrt machen oder ich möchte bei Airbus den Wasserstoffflieger vorantreiben oder was auch immer.
Wie alt sind die?
Ab der Jahrgangsklasse 9. Also, genau. Und dann eben bis Oberstufe.
Spannend, ja. Bedeutet aber auch, du hast dann hauptsächlich junge Menschen oder sind dann auch die Lehrkräfte oder Führungskräfte auch da zum Teil? Oder ist das vor allem junges Publikum?
Vor allem junges Publikum, aber da sind auch die Unternehmensvertreter und Vertreterinnen.
Natürlich auch, klar.
Genau, die sind da und vielleicht auch die ein oder andere Lehrkraft wird da sein, generell aus dem Bildungswesen vielleicht ein oder zwei Menschen. Die Bildungssenatorin Berlins wird auch dort sein, das weiß ich, die spricht dort auch. Und ja, dementsprechend vielleicht noch so ein paar offizielle Leute, sage ich mal.
Ja, aber ich meine, das ist für uns, also ich finde es immer richtig cool, wenn auch hier wirklich junge Menschen am Vortag da sind. Weil man wirklich auch dann die Möglichkeit hat, mit denen in Austausch zu gehen. Weil oft ist es nun mal so, gerade bei uns, wir sprechen viel über junge Menschen, machen eine Studie über junge Menschen, aber bei einem Vortrag sitzen dann oft eher die Älteren da und es fehlt so ein bisschen das lebende Beispiel so ein bisschen. Und ich finde es immer richtig cool, wenn die Klasse sagt, sie kommt auch mit zum Vortrag oder so, dann kann man die direkt einbinden und hat die Möglichkeit, dann direkt in Austausch zu gehen. Und wenn es jetzt so ist wie bei dir, wenn das Hauptpublikum die Jungen sind, kannst du noch viel mehr auch damit spielen oder auch viel mehr natürlich deren Perspektive mit hineinholen, oder? Mhm.
Ja, wie findest du das? Also bist du aufgeregter, wenn du vor Führungskräften einen Vortrag hältst oder wenn du vor jungen Menschen einen Vortrag hältst und quasi darüber sprichst, wie sie ticken beziehungsweise was ihre Lebensrealität prägt und ihnen Mut machen willst?
Ja, du sprichst es an. Es ist wahrscheinlich der letztere Punkt. Wahrscheinlich aufgeregter, wenn ich von jungen Menschen bin. Einfach, weil es seltener der Fall ist. Ich weiß nicht, letztes Jahr, keine Ahnung, wie viele Vorträge ich da hatte, aber ich würde sagen, keine 20% war jemand unter 18 dabei oder unter 20 dabei. Und es ist natürlich was anderes, wenn man, also du kennst mich, ich bin jemand, der unheimlich oft diese Sorge hat, so Mansplaining zu betreiben oder irgendwie sich zu viel über, ich denke oft über solche Themen nach und will auch nichts Falsches sagen, will aber auch nicht irgendwie jemandem irgendwas sagen, wo ich vielleicht jemanden verletzen könnte oder das Gefühl habe, dass ich vielleicht da eine Situation missachte oder irgendwie nicht mitdenke. Und ich finde es natürlich unangenehm, dass es die Unbekannte gäbe, dass vielleicht jemand ein ganz anderes Gefühl davon hat. Und natürlich als Forschender musst du solche Perspektiven immer mit reinnehmen. Es gibt ganz viele diverse Perspektiven, aber es ist natürlich einerseits für mich dann eine Unbekannte, wenn da jemand drin ist, über den ich spreche, weil ich möchte nicht über jemanden sprechen, ohne ihn mit reinzunehmen. Aber, und das ist dann das Coole, wenn man sich darauf vorbereiten kann, kann man es ja voll cool ins Positive münzen.
Ja, voll. Ich sehe das total wie du. Also ich bin auch immer ein Stück weit nervöser, wenn ich vor Schülerinnen und Schülern oder Azubis spreche, weil man da ja einfach viel, also weil der Austausch einfach viel spannender ist, um ehrlich zu sein, ne? Und weil da häufig noch mal eine andere Dynamik im Raum ist. Zum Beispiel, was so Handynutzung während des Vortrags angeht. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel Führungskräfte, ich finde es so absurd, wenn Führungskräfte, die ja für deinen Vortrag bezahlt haben, nebenbei am Handy sind und irgendwelche wichtigen Mails machen wollen. Wie
Hatte ich jetzt
reagierst du dann?
In dem Kontext noch nicht, dass sie während des Vortrags das Handy rausholen, aber ich hatte schon sehr oft, das habe ich auch mal erwähnt, dass sie im Vortrag über die Jungen und über ihre Handynutzung geschimpft haben und instant, während quasi noch geklatscht wird, das Handy rausholen und dann abtauchen. Und
Ja.
da mache ich dann gerne auch einen Spruch, muss ich schon
Ja.
sagen.
Ja, ich hatte das tatsächlich auch schon ein, zweimal erlebt, dass im Vorfeld mir, also in meinem Briefing stand, wir wollen auch auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir mit dieser akuten Handynutzung von jungen Menschen umgehen sollen im Unternehmen. Und dann wurde während meines Vortrags, wenn da natürlich sehr viele Leute sind, wenn da 200, 300 Leute im Raum sind, sage ich mal, dann fällt es ja nicht so auf. Oder die denken, es fällt nicht so auf, wenn ich jetzt einmal ganz kurz mein Handy raushole. Als wenn es eine kleine Gruppe von, keine Ahnung, 50 Leuten ist, dann fällt es natürlich deutlich schneller auf. Und dann gehe ich tatsächlich zu der Person hin und halte das Mikrofon hin und bin wie so eine Lehrerin und piek so richtig in die Wunde, mache mich bei der Person maximal unbeliebt, damit natürlich. Aber ich spiegel ihnen damit ihr Verhalten, ne?
Voll gut. Und ich glaube, das braucht man auch, wenn man.
Total, ja, weil die sind natürlich, also ich meine, ich kenne das ja von mir selber, wenn ich auch bei einem großen, interessanten Vortrag bin, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so ein XXL-Format wie zum Beispiel die OMR. So, du bist bei einem Vortrag, weil der interessant ist und trotzdem holst du ab und zu dein Handy raus aus unterschiedlichen Gründen, um vielleicht noch hier eine Nachricht zu schreiben, zu gucken, wo du als nächstes hin willst, was auch immer. Und das machst du bis zu einer gewissen Größe des Vortrages. Manche machen das auch bei relativ kleinen Vorträgen. Und wenn das aber ein Punkt ist, über den sie sich im Vorfeld bei jungen Menschen beschweren, muss man denen das natürlich spiegeln. Aber ja, man macht sich unbeliebt. Hehehe.
Ja, morgen nicht. Morgen, also denke ich mal, dass du das morgen nicht das Problem haben wirst, wahrscheinlich.
Nein, nein, ich glaube, morgen wird das nicht der Fall sein. Und tatsächlich habe ich das auch so eigentlich noch nie erlebt, dass junge Menschen während meines Vortrags das Handy genutzt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Jugendwerkstatt haben wir andere Regeln, da dürfen die tatsächlich das Handy nutzen. Auch so ein bisschen um. Ach, das ist sehr kompliziert. Also da sind ja teilweise Jugendliche am Start, die Probleme haben, im Raum zu bleiben, weil sie Platzangst haben, weil sie unterschiedliche psychische Dinge, Geschichten einfach mitbringen. Und bevor sie den Raum verlassen, ist dann einfach so ein bisschen die Regel, wenn es dir hilft, ganz kurz aufs Handy zu gucken und vielleicht jemandem eine Nachricht zu schreiben, um dich so vom Gefühl her kurz aus der Situation zu retten. Warum du dich gerade auch immer unwohl fühlst, ne? Und dann 2 Minuten später das Handy wieder weglegst und dann aber körperlich im Raum geblieben bist, dann kann das, dann ist das ja auch schon ein kleiner Fortschritt. Also dann wird quasi das Handy, was normalerweise ja nicht zum Eskapismus genutzt werden sollte, in dem Fall ist es okay, es zu nutzen, ne? Teilweise, bei manchen Teilnehmenden. Und deswegen haben wir da so ein bisschen andere Regeln.
Eskapismus. Ich denke schon ein bisschen bei gemischtem Hack.
Abhauen.
Ist ja dieser, ja, das ist dieser Begriff, den Tommy irgendwie
Tut
letzte
er?
Jahr inflationär benutzt hat. Da gab es doch schon einige witzige TikToks drüber, wie oft der Eskapismus sagt. Und
Echt?
davor irgendwie noch nie. Ja, das war so ein Running Gag dort.
Hm, okay, ja, Eskapismus.
Ja,
So.
aber eigentlich ein schöner Begriff. Und das ist ja auch cool, dass ihr das dann bei euch zulässt. Also, das ist dann, ja, ist
Ja,
eigentlich
genau,
der
danke.
Anlass ist ja, also, das finde ich sinnvoll. Und genau eigentlich, damit er dieses Werkzeug genau anders verwendet, das eigentlich das Vorurteil ist. Nämlich, um eben sich, um die Ablenkung zu nutzen, auch ins Positive
Ja,
und nicht im Negativen.
genau. Ja, ist voll spannend. Da werden jetzt wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer denken, was ist das denn für ein Scheiß? Aber in der Praxis ist es tatsächlich total gut. Ja.
Spannend.
Also, okay, ich würde sagen, wir springen von der Schule und von der Jugendwerkstatt in die Arbeitswelt, in unser News-Update, denn dazu hast du uns was mitgebracht. Get ready.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe. Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Ich habe mitgebracht eine aktuelle Studie des IABs, Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Denn jeder vierte Zugewanderte denkt laut dieser Studie darüber nach, Deutschland wieder zu verlassen. Vor allem gut Ausgebildete haben solche Pläne. Betroffen sind Branchen wie IT, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Also rund 26% der nach Deutschland eingewanderten Personen erwägen dauerhaft wieder auszureisen. Die Hauptursachen und die Absichten sind für die Befragten politische Unzufriedenheit, persönliche Gründe, steuerliche Belastungen und auch Bürokratie. Besonders Migrantinnen und Migranten aus Europa möchten ihre Herkunftsländer zurückkehren. Da ist Polen am häufigsten genannt worden, auch Rumänien. Und auch einige europäische Nicht-EU-Staaten wie die Türkei und Ukraine gehören zu häufigen Auswanderungszielen. Bei Weiterwanderung, also wenn die Migrantinnen weiterwandern ins andere Ausland, stehen die Schweiz, die USA und Spanien im Fokus, teilt das IAB mit. Das ist, finde ich, eine super interessante Studie. Das sind eigentlich erst nur Zahlen. Wir haben jetzt ein Viertel der Migrantinnen, die zugewandert sind, die sagen, sie denken darüber nach, wieder Deutschland zu verlassen. Ich finde, diese Zahl ist happig, aber was dahinter steckt, ist eigentlich noch viel happiger, also noch viel interessanter, weil diese Abwanderungsabsichten entstehen ja nicht zufällig. Und da gibt es Gründe dafür, die auch genannt werden in der Studie, da können wir gleich noch mehr darüber diskutieren. Aber die Folge ist natürlich eine immense, gerade wenn wir in die Zukunft blicken, wenn wir das Thema Fachkräftemangel anschauen, Zuwanderung, die wir benötigen für manche Jobs, generell für die Gesellschaft, auch Thema Rentensystem, was wir schon angesprochen haben. Und dann eine gesellschaftliche Stimmung, die wir derzeit auch erleben, wenn wir die aktuellen Pläne uns anschauen, wie stark auch gegen Migrantinnen vorgegangen wird, wie stark dafür vorgegangen wird, dass jetzt weniger Menschen auch reinkommen, die Grenzen gesichert werden sollen, was eigentlich offensichtlich dazu führt, dass die Migrantinnen eher wieder abhauen wollen, muss man mal so drastisch sagen. Was waren deine Gedanken?
Ja, ist total heftig. Also man kennt diese Zahlen ja aus der Pflegebranche, dass da immer davor gewarnt ist, wir sind darauf angewiesen, dass Menschen aus dem Ausland zu uns kommen, hier ihre Ausbildung machen und vor allen Dingen auch bleiben, um in der Zukunft gerade die alternde Bevölkerung versorgen zu können. Das ist total essentiell. Diese Zahlen kennt man. Wenn du jetzt über IT und Finanzwesen sprichst, und dann sind das ja häufig die eher besser bezahlteren Jobs, dann entsteht dadurch natürlich auch ein gewaltiges Einnahmeloch oder eine Einnahmequelle für den Staat, was Steuern angeht, versickert dann natürlich oder da fehlt uns dann am Ende etwas. Und da haben wir dann natürlich, also sowohl auf dem Arbeitsmarkt eben und eben auch, was das Thema Steuern angeht, zwei Pfähle, die ins Wanken geraten.
Voll.
Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, verdammt.
Wie meinst du?
Das war jetzt sehr kompliziert formuliert.
Nee, aber du hast ja einen Punkt. Und ich finde, man muss noch, also das eine ist natürlich die Fachkraft, die fehlt, um das System aufrechtzuerhalten, um wirklich auch wirklich wichtige Arbeit zu leisten. Das andere ist aber für mich auch, was dahinter steckt, das Psychische und die Stimmung, die dahinter steckt. Denn einerseits fehlt die Fachkraft, es fehlt auch das Wissen natürlich, das weitergegeben werden müsste, das dann vielleicht abgeht. Thema Wissenstransfer natürlich. Gerade wenn man eine Person auch gut ausgebildet hat, wenn sie dann abgeht, das ist bei Nicht-Migranten natürlich genau das Gleiche, Thema Bindung. Aber ich glaube, das Schlimmere ist eher diese Stimmung, das Psychische, was dahinter steckt. Und wenn das Land als nicht lebenswert wahrgenommen wird von manchen Menschen und sie sagen, sie würden dann eher wieder auswandern, weil sie das Gefühl haben, es ist im Moment nicht, sie sind unzufrieden. Wir haben eben als Mitgrund gehört die politische Unzufriedenheit. Das finde ich dann sehr interessant. Ich habe da noch eine Studie mitgenommen dazu, eine Studie zur Studie. Also das, was wir gerade gehört haben, ist diese Woche ganz aktuell gewesen, hat das IAB rausgebracht. Und ich habe direkt an eine Studie von unserem Future of Work Lab gedacht, die tatsächlich sich damit befasst hat. Die Florian Kunze, die wir auch schon mal hier im Podcast hatten, der da mit beteiligt war in dieser Studie. Und die Studie ist vom Exzellenzcluster Politics of Inequality, das bei uns in Konstanz, an der Uni Konstanz sehr groß ist, untersucht eben Inequality, also Ungleichheitsperspektiven. Und das hat die Auswirkung rechtspopulistischer Wahlergebnisse auf das gesundheitliche Wohlbefinden und die Integration migrantischer Auszubildender untersucht. Also da wurden ganz viele Auszubildende mit Migrationshintergrund befragt über einen längeren Zeitraum hinweg. Und die Studie ist relativ komplex, ich versuche es leicht zu halten. Je stärker die AfD in den Wahlregionen, in den Regionen dieser Personen ist, in denen die leben, desto unzufriedener wurden diese Migrantinnen in der Ausbildung. Das heißt, das hat persönliche Auswirkungen auf die persönliche Zufriedenheit, aber auch auf die emotionale Erschöpfung, auf berufliche Unzufriedenheit, gesundheitliches Wohlergehen. Die Studie geht sogar noch weiter und sagt dann auch, ja, das führt dazu, dass die Menschen weniger beruflich und sozial integriert werden, wenn sie das Gefühl haben, dass da steigende Diskriminierung möglich ist in ihrem Wahlkreis, in ihrer Region.
Ja, macht ja total Sinn.
Ja, aber dass wir das erstmal schwarz auf weiß haben, ist ein Ding, weil es wird oft behauptet, auch ist auch eine linke Propaganda, hört man oft von rechter Seite eben, dass es die Leute vertreibt, aber es ist offensichtlich der Fall. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Wohlbefinden vielleicht politischer Natur, dass man sagt, man fühlt sich vielleicht diskriminiert, aber es hat noch viel mehr, also das ist schon schlimm genug, es hat aber noch viel mehr, dass man persönliches Wohlbefinden, also psychische auch Resilienz, emotionale Erschöpfung, dass die sinkt offensichtlich, das sind natürlich für ganz viele Faktoren kontrolliert worden, aber das ist ja offensichtlich dann der Fall, dass das so einen großen Einfluss hat.
Total.
Dass es nicht nur auf dieser politischen Ebene bleibt.
Ja, ich habe mich Anfang des Jahres mit einem Pflegeunternehmen in Ostdeutschland ausgetauscht. Oh, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, wo genau die sitzen. Ich glaube Sachsen, ich weiß nicht ganz genau. Und die haben tatsächlich ein Programm etabliert. Das machen viele Pflegeunternehmen mittlerweile, dass sie mit Unternehmen aus Asien kooperieren, um eben Azubis zu sich zu holen. Und die hatten natürlich genau dasselbe Problem, beziehungsweise die müssen dann als Unternehmen umso mehr investieren in das Menschliche, in das Zwischenmenschliche im Unternehmen, damit die Azubis, die ja auch alleine häufig dann nach Deutschland kommen, eben ein Gefühl von Sicherheit, von Familie bekommen, dass sie aufgefangen werden, dass es eben nicht nur ein Arbeitsplatz ist, sondern dass es eben auch ein soziales Umfeld ist, in dem sie sich wohlfühlen, auch wenn die AfD in dem Wahlkreis irgendwie an Stimmen gewinnt und erstärkt, dass sie trotzdem wissen, okay, aber mein Arbeitsplatz, das Arbeitsumfeld, die Leute, mit denen ich hier bin, das ist mein Safe Space. Und das ist natürlich als Unternehmen wahnsinnig schwierig zu erreichen. Also da muss man extrem viel investieren an Zeit, an Zwischenmenschlichkeit, an personelle Ressourcen auch einfach, was Leading angeht. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber es ist essentiell. Ich hatte tatsächlich, oder ich sag mal nicht, in welchem Kontext dieses Gespräch stattgefunden hat, aber es gab neulich eine Debatte darüber, dass Deutschland ja total dämlich sei, dass wir junge Menschen zu uns nach Deutschland holen und die hier kostenfrei studieren dürfen und dass die hier auch kostenfrei eine Ausbildung machen dürfen, beziehungsweise dafür auch noch Geld bekommen. Das sei ja nicht richtig und das sei ja total dämlich. Andere Länder würden das ja auch anders machen. Zum Beispiel die USA. Wir haben letzte Woche ja über Harvard gesprochen und da ist es ja in der Tat so, dass ausländische Studierende die höheren Studiengebühren zahlen müssen und dementsprechend auch häufig nochmal ja mehr um irgendwelche Stipendien kämpfen müssen, weil dadurch die inländischen Studierenden mitfinanziert werden.
Ja.
So, und dass denen eben Bildung ermöglicht werden soll, den eigenen, in Anführungszeichen, Jugendlichen und jungen Menschen. Und das ist natürlich total kurzsichtig, denn wir müssen junge Menschen hier in Deutschland insofern, also auch an unserem zum Glück kostenfreien, aber ja trotzdem nicht barrierefreien und fairen Bildungssystem teilhaben lassen, um langfristig von ihnen zu profitieren und dann eben zu hoffen, dass sie auch langfristig in Deutschland bleiben wollen und hier auch tatsächlich arbeiten wollen, dass unser Arbeitsmarkt davon auch profitiert.
Stimme ich komplett zu, muss aber, also muss aus baden-württembergischer Perspektive, vielleicht wird das dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auffallen, einwenden, dass wir zum Teil genau sowas haben. Also in Baden-Württemberg ist es so, dass nicht-europäische Studierende eine extra Fee zahlen müssen pro Semester.
Ah,
ich glaube, die liegt bei 2.500 Euro oder sind es 1.500 Euro? Ich glaube, es sind 2.500 Euro pro Semester, die nicht-europäische Studierende zahlen müssen.
Und warum hat Baden-Württemberg das?
Das wurde eingeführt, vor allem im Hinblick auch auf Brexit, um quasi da auch die EU zu stärken. Und dann gab es auch natürlich ein Finanzierungsgrund, weil eben auch zum Teil sehr, 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 sehr viele ausländische Studierende kamen. Und man da, glaube ich, ein bisschen regulieren wollte. Und ich weiß nicht, ob es gerade noch 100% aktuell ist, aber zumindest vor ein, zwei Jahren war das auf jeden Fall noch der Fall. Und als wir als ich studiert habe im Master, wir hatten sehr viele auch internationale Masterstudierende, war das ein Riesenthema. Konnte aber zum Teil ausgehobelt werden, wenn du zum Beispiel ausgehebelt werden, wenn du über ein Programm im Land bist, zum Beispiel über ein Förderprogramm, aber wenn du dich rein bewirbst, genauso ist ja auch übrigens beim Zweitstudium, musst du auch diese Fee dazu zahlen. Also als Deutscher auch. Wenn du in Baden-Württemberg ein zweites Studium anfängst, das nichts mit deinem ersten Studium zu tun hat, musst du genau diesen gleichen Betrag zahlen. Mhm. Dass das Studieren so ein bisschen exklusiv bleibt. Mhm. Haben wir uns aber genau, was du gerade angesprochen hast, eigentlich auch gefragt, nämlich damals. Ja, ist das wirklich das Bild, das wir abgeben wollen, gerade im Hinblick auf diese horrenden Studierendenzahlen, also Studienkosten in den USA, was man da zahlt? Ich meine, das ist ja unfassbar, was man da, dass die pro Semester, das sind ja nicht 4.000, 5.000 Euro, das sind ja zum Teil $25,000, $35,000 pro Semester. Das ist ja, ich finde es unbeschreiblich.
Mhm. Ja, das ist natürlich das andere Extrem. Aber das ist total interessant, dass du das sagst mit Baden-Württemberg. Da werde ich auf jeden Fall mal recherchieren, ob das für andere Bundesländer auch gilt. Also ob die im Zuge des Brexits so etwas auch eingeführt haben. Das ist natürlich total spannend. Und nichtsdestotrotz bin ich grundsätzlich der Meinung, dass es eigentlich das Beste für Deutschland ist, wenn junge Menschen früh nach Deutschland kommen, hier eben auf deutschen Standard ihre Ausbildung, ihr Wissen erlernen können, dann haben sie auch diesen ganzen Struggle eben nicht mit irgendwelchen Anerkennungen von Berufsabschlüssen, die ja ältere Gruppen haben, wenn sie später nach Deutschland kommen, obwohl sie in ihrem Herkunftsland schon als Ärztin zum Beispiel tätig waren, dann dürfen sie hier eben nicht praktizieren, weil irgendwelche Abschlüsse nicht anerkannt werden oder weil ihnen irgendein Papier fehlt, irgendein Zettel fehlt. Und dementsprechend ist es für alle Seiten am einfachsten, wenn sie hier ihre Ausbildung machen, wenn sie hier ihr Studium machen und dann eben langfristig in Deutschland bleiben. Zu dem Steuerthema, was ich vorhin angesprochen habe, wollte ich nochmal ganz kurz eine Zahl droppen. Und zwar habe ich das gerade nochmal rausgesucht. Ich hatte beim Handelsblatt nämlich den Martin Werding, das ist ein Wirtschaftsweiser und Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Von ihm habe ich ein Interview gelesen und er hat nämlich berechnet, dass Deutschland im Jahr 104 Milliarden Euro spart, wenn jährlich 200.000 Menschen nach Deutschland ziehen. So, also wenn wir eben diese starke Zuwanderung haben. Einfach, weil wir dann steuermäßig so entlastet werden, dass wir davon total profitieren. Und dementsprechend muss es natürlich auch unser Ziel sein, dass diese Menschen bleiben, gerade in den Berufen, also sowohl im Gesundheitssektor und auch in den Berufen, wo besonders viel verdient wird, weil wir da natürlich auch besonders viele Steuern abgreifen als Staat.
Vollkommen. Ich reiche auch noch kurz die Zahl nach. Es sind 1.500 Euro, die Nicht-EU-BürgerInnen zahlen müssen für ein Studium in Baden-Württemberg. Ja. Und 650 Euro, die man für ein zweites Studium zahlen muss pro Semester.
Okay.
Vergleichbar mit dem, was man in den USA zahlt, immer noch viel, 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 viel weniger. Aber natürlich, gerade aus geringen Einkommen, trotzdem eine Belastung.
Spannend. Ja, danke. Guck mal, es ist gut, dass du solche Dinge über Baden-Württemberg und Co. auch noch weißt. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachlesen, ob das für andere Bundesländer auch gilt.
Yes, gerne. So, Ronja, was hast du mitgebracht an den News?
Ja, mit dir wollte ich heute nochmal über das Thema Ausziehen sprechen. Und zwar wurde jetzt nochmal, also Ausziehen aus dem Elternhaus. Und zwar wurde jetzt nochmal aufgeschlüsselt, wann die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eben aus dem Elternhaus ausziehen. Und zwar in Deutschland ist es so, dass wir mit knapp 24 Jahren raus aus dem elterlichen Nest springen und Flügge werden und in eine eigene Wohnung / WG-Zimmer oder was auch immer ziehen. Mädchen oder junge Frauen sind da tatsächlich immer etwas früher unterwegs. Also während Frauen mit 23 Jahren ausziehen, hängen Männer da ein bisschen hinterher. Die ziehen mit 24 Jahren aus. Und wenn wir uns die EU-Staaten im Vergleich anschauen, sehen wir, dass Kroatien, das hat mich tatsächlich etwas überrascht, da wohnen die jungen Menschen am längsten zu Hause und zwar durchschnittlich bis zum 31. Lebensjahr. Italien, das haben wir nicht anders erwartet. Spanien, da sind es jeweils das 30. Lebensjahr, wenn die jungen Menschen ausziehen. Deutschland, wie gesagt, durchschnittlich 23. Wir befinden uns also im Mittelfeld und dann Relativ früh ziehen junge Menschen in Skandinavien aus, also Schweden, Dänemark, Finnland. Da ziehen sie ungefähr mit 21 Jahren raus. Und okay, das finde ich total interessant. Ich wollte mit dir darüber sprechen, ob das jetzt gut ist. Denn es wird ja häufig gesagt, wir müssen uns am Beispiel an Skandinavien nehmen. Ich glaube, wenn wir uns speziell Skandinavien in den Hinblick anschauen, dann ist es auch einfach so, dass junge Menschen das Elternhaus verlassen, um in die nächstgrößere Stadt zu ziehen, um dort wirklich auch studieren zu können und Bildung zu erlernen. Das sind ja sehr große, weitläufige Länder, über die wir da sprechen. Aber generell wird ja eben häufig gesagt, die junge Menschen sind heute so verhätschelt und kommen gar nicht raus aus dem Hotel Mama. Wie stehst du dazu? Ist es gut, früh auszuziehen? Wie früh bist du denn eigentlich ausgezogen?
Ich bin mit 18 Jahren ausgezogen. Also 18 Jahre und 2 Monate. Das war sehr früh. Es gab eigentlich keine wirklich andere Option, weil die Option, also ich hätte eine Ausbildung zu Hause anfangen können. In Kempten kann man nicht wirklich, oder war für mich keine Studienmöglichkeit. Es gibt eine Hochschule natürlich, auch eine gute. Aber was ich machen wollte, gerade Politik, war eigentlich dann auch klar, ich mache das woanders. Und dann war relativ klar, ich ziehe von zu Hause aus. Und damals war, also weil ich eben nicht das Gefühl hatte, es gibt eine Alternative, war das irgendwie unwiderruflich in der Situation, bin ausgezogen. Aber die erste Nacht, an die werde ich mich noch ganz genau erinnern, die war so aufregend und anders. Auch wenn ich natürlich schon oft außer Haus war und auch relativ selbstständig war, würde ich sagen, war das Gefühl, alleine jetzt ganz woanders zu wohnen, in der WG zu wohnen. Ich bin auch direkt in eine 7er WG gezogen mit 18 Jahren dann. Das war schon ganz anders. Das war wirklich ein komplett neuer Lebensanschnitt von heute auf morgen. Und ich weiß noch, meine Mutter, meine Schwester sind mit mir hingefahren zur WG, haben sie mit mir eingeräumt. Und dann sind sie gefahren und ich war so allein in diesem WG-Zimmer und habe mich so umgeblickt und war so, okay, was mache ich jetzt eigentlich so? Also, weil Studium ging auch nicht direkt los. Und ich in dieser ersten Nacht, also wir kommen gleich aufs Gesellschaftliche zu sprechen, aber ganz kurz eine Anekdote. In dieser ersten Nacht hat meine WG mir den heftigsten Prank gegeben. Also wirklich mich so, mir unfassbaren Streich gestellt. Und zwar sind die nachts zu mir ins Zimmer rein. Und ich konnte nicht einschlafen in dieser Nacht, das habe ich mich noch daran erinnert, und habe einfach Musik angemacht und habe dann so, ich glaube, Mumford & Sons gehört und ganz ruhig Musik vor mich hingehört, weil ich irgendwie nicht gut einpennen konnte. Und irgendwann habe ich gepennt und die sind mir ins Zimmer rein, weil die irgendwie angetrunken waren, 6 Leute, und haben sich einfach in mein Zimmer gestellt und mich erschreckt. Und ich weiß noch, ich bin aufgewacht und die sind auf mein Bett gesprungen und ich habe so geschrien und die auch, weil die sich auch erschrecken und ich so geschrien habe. Und es war dann, zuerst habe ich wirklich geschrien und dann war es irgendwie doch ganz witzig und danach waren wir auch richtig gut befreundet, aber im Nachhinein, so retrospektiv, in meiner allerersten Nacht so einen Prank zu bekommen, war eigentlich ganz schön happig.
Ganz schön fies. Ja, generell einfach Leute im Schlaf zu erschrecken, also ist ja immer hardcore, egal.
Vor allem dann die allererste Nacht mit 18 Jahren, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja, krass.
Ja, aber grundsätzlich, also mir hat natürlich voll geholfen, selbstständig zu sein und auch einfach da direkt ins kalte Wasser zu hüpfen. Habe aber dann auch gelernt, dass ich zum Beispiel im Erasmus war in Spanien. Du hast gerade eben angesprochen, Spanien 30 Jahre der Durchschnitt. Ich bin dann in die Klasse gekommen. Spanisches Unisystem ist ja oft Klassen eben immer noch. Nicht Riesenvorlesungen, sondern oft eben relativ schulisch gehalten. Und eine der ersten Fragen, die ich mit denen quasi, als wir in den Austausch gekommen sind und so informell, war eine der ersten Fragen, die ich bekommen habe, so, hey, du wohnst alleine, wie ist das eigentlich so? Und dann habe ich auch nicht gecheckt, wieso die jetzt fragen, hey, okay, ich bin an der WG gezogen. Und dann spätestens als ich dann mit denen auch mal ein Bierchen trinken war und ich gefragt habe, wollen wir mal zu euch gehen, wollen wir mal zu uns gehen, irgendwie mal was spielen oder so, kam relativ schnell raus, nee, zu uns nicht, weil wir wohnen ja bei unseren Eltern. Mhm. Und das hat durch die Bank jede Person da drin bei ihren Eltern gewohnt.
Und wie fanden die das?
Sie kannten es nicht anders. Sie fanden es aufregend, wie bei uns die WG so funktioniert hat. Und sie fanden es auch ganz cool. Aber für die war es überhaupt was normal, würde ich sagen. Und total, total cool auch. Also die haben jetzt absolut nicht abfällig davon gesprochen. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade in Barcelona und in Madrid, wo ich beides gelebt habe, eine riesen Wohnungsnot. Mhm. Und es ist einfach ökonomisch überhaupt gar keine Option gewesen, für die in eine WG zu ziehen, weil es so teuer ist. Mhm. Einfach.
Genau, und das kommt in diesen Ländern, also gerade wenn wir über Spanien sprechen, aber auch besonders Italien, ja noch hinzu. Da in beiden Ländern gibt es eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, ganz viele junge Menschen haben auch erstmal keinen Job und können es sich de facto nicht leisten, von zu Hause auszuziehen. Hinzu kommt natürlich das Kulturelle, dass Familie dann nochmal eine andere Rolle spielt oder anders gelebt wird, das Miteinander, das Generationen miteinander. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wo sich Deutschland etwas abschauen kann, wo wir noch etwas lernen können und besser werden können. Denn wir haben in Deutschland häufig eben dieses Narrativ, junge Menschen müssen so schnell wie möglich ausziehen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Du hast es gerade gesagt, um selbstständig zu werden, ne? Und um ihren Alltag alleine auf die Kette zu kriegen. Und das ist total wichtig. Auf der einen Seite ja, und ich glaube auch, das Ausziehen und beziehungsweise den eigenen Haushalt zu schmeißen, das trägt wahnsinnig dazu bei. Gleichzeitig ist es gesellschaftlich aber extrem unklug, wenn Generationen so auseinandergezehrt werden räumlich, ne? Mhm. Ich glaube, wir würden total davon profitieren, auf der einen Seite, also wenn die Generationen in Generationen oder Mehrgenerationenhäusern zusammenwohnen würden, würden wir auf der einen Seite gesellschaftlich davon profitieren, weil einfach das Miteinander und das Verständnis für die jeweilige andere Generation gestärkt wird. Wir hätten weniger Einsamkeit. Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir hier in Deutschland erleben. Voll. Es gab noch nie so viele Single-Haushalte, wie es sie aktuell gibt, gerade in Städten. Und das führt in vielerlei Hinsicht zu einem Gefühl von Isolation und Einsamkeit. Wir haben im Zusammenhang mit Berthold Vogel in der Folge, könnt ihr gerne noch mal reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt, eben auch über Single-Haushalte und Einsamkeit gesprochen. Man muss natürlich nicht einsam sein, wenn man alleine wohnt und wenn man Single ist, das ist natürlich Quatsch. Aber viele haben eben ein Gefühl von Einsamkeit, dass sie dann eben in Ernstfallsituationen dann doch niemanden haben, auf den sie wirklich zurückgreifen können. Und in einer alternden Gesellschaft, wo wir uns einfach wirklich Gedanken darüber machen müssen, wie wir unsere Elterngeneration in Zukunft versorgen, was eben Hilfe im Haushalt angeht, was Pflege angeht. Und Pflege beginnt ja nicht mit, jemand muss, keine Ahnung, geduscht werden, weil er es nicht mehr hinbekommt. Ne? Damit beginnt Pflege ja nicht, sondern Pflege beginnt einfach mit Kleinigkeiten im Haushalt, dass jemand vielleicht nicht mehr einkaufen kann, nicht mehr selbstständig Auto fahren kann und nicht mehr so mobil ist und dass er oder sie deswegen in dem Zusammenhang Unterstützung braucht. Und da sind natürlich junge Menschen total wichtig für und gleichzeitig profitiert die junge Generation spätestens, wenn kleine Kinder im Spiel sind, wahnsinnig davon, wenn noch Großeltern mit im Haus wohnen. Also was ich dafür geben würde, mit meinen Eltern zusammen in Hamburg zu wohnen, das ist unglaublich. Die wollen leider nicht oder beziehungsweise zögern es immer mal wieder hinaus. Ich träume tatsächlich von einem Mehrgenerationenhaus mit denen, aber es ist wahnsinnig schwierig, dafür die richtige Immobilie zu finden. Generell in Hamburg ist ja der Wohnungsmarkt auch sehr angespannt und dann etwas Passendes zu finden, was irgendwie allen Bedürfnissen gerecht wird, dass der Part für meine Eltern im Idealfall auch direkt barrierefrei ist, ne? Dass solche Sachen einfach mitgedacht werden. Ich glaube, wir können davon Italien und Spanien und so weiter extrem viel lernen und wir müssen von diesem Narrativ wegkommen, dass junge Menschen ausziehen müssen, um selbstständig zu werden. Ich glaube, das kann auch anders gehen.
Ja, starkes Statement. Bin ich voll bei dir. Und wenn ich darüber nachdenke, was mich stört, gerade im deutschen und spanischen Vergleich, ist, dass es eben immer noch eine Stigmatisierung gibt da auch. Ne? Also wenn jemand sagt, er oder sie wohnt noch zu Hause, dass es dann belächelt wird oder ein bisschen abfällig darüber gesprochen wird.
So Muttersöhnchen.
Mama hast du gerade angesprochen. Genau, Muttersöhnchen. Was ja einerseits könnte den Personen dann erwidern, so, ich habe einfach eine richtig gute Beziehung mit meinen Eltern oder mit meinen Großeltern, je nachdem, wo ich bin. Und was man eben nicht weiß, ist, was dahinter steckt. Wenn eben, wie du gerade angesprochen hast, Care-Arbeit dahinter steckt, man irgendwie unterstützt zu Hause, weil jemand krank ist. Oder es gibt irgendwie ein Agreement, finanziell, ich darf da wohnen bleiben, dafür helfe ich im Haushalt, helfe im Garten oder so. Da steckt so viel dahinter und wir tun es natürlich keinen Gefallen, da jemanden deswegen zu veralbern. Und das ist eben, deswegen der spanische Vergleich, überhaupt nicht dort gewesen, weil es ja voll normal ist. Und
total.
Ich hatte das Gefühl, dass es einfach dazugehört. Und das hat bei mir auch so ein kleines Umdenken ausgelöst.
Ich kenne auch tatsächlich jemanden, der gibt seiner Mama 50 Euro im Monat, damit sie weiterhin die Wäsche wäscht. So. Mhm. Und so wird sich das dann aufgeteilt. Und lustige Anekdote vielleicht auch noch. Ich habe mal jemanden gedatet hier in Hamburg. Wie gesagt, Wohnungsmarkt auch angespannt. Und das war ein Typ, der sagte mir, dass er in einer WG wohnt. Und ich sagte dann, ach so cool, wie viele wohnen denn da und was sind das so für Leute? Und dann kam heraus, dass er in der WG mit seiner Mutter wohnt. Und ich so, hä, warum sagst du denn nicht, dass du mit deiner Mama zusammen wohnst? Wieso nennst du das WG? Ich sage, ja, ich sehe das nicht als ich wohne bei meiner Mama, sondern wir führen den Haushalt zusammen. Wir sind mittlerweile zwei Erwachsene und sind aus dieser Mutter-Kind-Konstellation raus. Und ich wohne hier jetzt noch während bis ich meinen ersten Job habe, so, ja, und finanziell auf eigenen Beinen stehe. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass es eben nicht mehr diese Mutter-Kind-Situation ist, sondern dass wir als zwei Erwachsene zusammen in dieser Wohnung wohnen.
Und wie war denn die Vorstellung? Heide ist meine Mitbewohnerin. Mama.
Sie war tatsächlich bei den ersten Dates nicht da. So. Aber ich fand das auf jeden Fall total interessant, dass er das so anders formuliert hat, um eben nicht als Muttersöhnchen zu gelten. Weißt du?
Mhm. Ja, eine positive Abwehrhaltung. Trotzdem lustig, aber gleichzeitig verstehe ich. Also ich kann ihn verstehen, der Situation wahrscheinlich.
Total, ja. Naja, auf jeden Fall möchte ich hier jetzt nochmal den Impuls setzen, dass wir uns da etwas abschauen können von den südlichen Ländern Europas, Italien, Spanien und Co.
Ja, mhm. Ja.
Top, Kian. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Wir haben heute noch einiges zu tun und ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Dankeschön, ich freue mich drauf. Und ja, dir eine super Keynote, auf dass der Zug keine Verspätung hat morgen um 5.
Mhm. Ja, und auf dass das alles gut geht. Der Weg zum Bahnhof ist die erste Challenge.
Wird nach der OMR deine erste große eigene Veranstaltung, oder?
Ja, beziehungsweise vor Ort, genau. Ich hatte jetzt ein paar Online-Vorträge, genau. Und das ist jetzt die erste vor Ort wieder.
Spannend, ich bin gespannt, was du berichtest.
Ich auch.
Sehr gut.
Kian, ich wünsche dir eine gute Woche. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.